so herkömmlich. Bei Cheops jetzt zum Beispiel sagt man ja etwa 4500 Jahre. Remote Viewing zeigt immer so zwischen 10 und 12.000 Jahre. Also es wirkt so, als wurden die großen Pyramiden als Reaktion auf eine Katastrophe gebaut. Und das war so eine Art Rettungsversuch mit der Funktion unter anderem, also Wissen zu präservieren, allerdings auch das Bewusstsein der Menschen hochzuhalten oder anzuheben. Und es ist nicht nur die Präzision, sondern teilweise auch die Wanddicke und so von diesen Gefäßen. Da gibt es eins im Museum, das ist zerbrochen und da sieht man, die Wand, die ist kaum dicker als eine Kreditkarte, aus Granit allerdings. Wie schafft man das, das so zu schleifen? Das ist selbst heute noch ein Rätsel. Man kann es auch nicht vereinfachen. Also wie gesagt, Atlantis, da denken immer alle an die eine Insel mit der einen Stadt. Ich denke halt, es war eine Art Weltreich oder zumindest was ganz Großes. Und dann gab es sicherlich noch andere Hochkulturen.
Willkommen bei Berggesundheit, dem Podcast, der dir hilft, die perfekte Balance zu finden. Mit den richtigen Tools für deinen Körper, deinen Geist und deine Seele. In dieser Reise geht es um mehr als nur Biohacking. Es geht um Spiritualität, Persönlichkeitsentwicklung und das Mysterium des Lebens. Entdecke, wie du Gesundheit und Langlebigkeit mit innerem Wachstum vereinen kannst. Der Weg zu einem erfüllten und gesunden Leben beginnt jetzt. In der heutigen Zeit, in der wir ständig gefordert sind, ist es wichtiger denn je, auf unsere Gesundheit zu achten. Dazu gehört neben einer ausgewogenen Ernährung und ausreichend Bewegung auch die gezielte Supplementierung mit hochwertigen Nahrungsergänzungsmitteln. Ich selbst nutze seit Jahren Produkte von Brandl Nutrition und bin überzeugt von der Qualität und Wirksamkeit. Brandl Nutrition bietet ein breites Spektrum an Nahrungsergänzungsmitteln, die auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basieren und von einem unabhängigen Labor geprüft wurden. Ob Protein, Magnesium, Omega-3-Fettsäuren oder andere Vitalstoffe, bei Brandl Nutrition findest du das richtige Produkt für deine individuellen Bedürfnisse. Und das Beste, mit dem Code BERGGESUNDHEIT, klein und zusammengeschrieben, sparst du 10% bei deiner Bestellung. Besuch also jetzt Brandl Nutrition und entdecke die Kraft der Natur für deine Gesundheit. Ja, hallo und herzlich willkommen. Der liebe Stefan Franke ist mittlerweile zum dritten Mal zu Gast auf meinem Podcast und wir hatten zwei super spannende Sendungen aufgenommen. Einmal so eine einführende Sendung über Remote Viewing im Allgemeinen und haben uns da vor allem die Zukunft angeschaut. Dann gab es in der letzten Staffel eine Episode, die ich besonders spannend fand. Da ging es darum, die Fluggeräte, die hier immer wieder gesehen werden, deren Ursprung man nicht so ganz einordnen kann, zu schauen, wer da so drin sitzen könnte und was Remote Viewing dazu zutage gefördert hat. Und jetzt in der heutigen Episode haben wir uns vorgenommen, so ein bisschen in die Vergangenheit mal reinzuschauen. Da gibt es ja auch ganz spannende Entdeckungen in Ägypten unterhalb der Pyramide und da wollen wir auch gerne schauen, was Remote Viewing da an Informationen liefern kann. Aber bevor wir starten, erstmal die Frage, Stefan, wie geht's dir heute Morgen?
Ja, ganz gut. Und es kommt ja langsam der Frühling. Noch ist ein bisschen kalt. Aber gut, das ist hier in den Bergen. Da dauert das ja mal etwas länger noch. Mhm. Ja.
Aber okay, soweit, ja? Mhm. Ja, wunderbar. Ich freue mich sehr, dass du wieder da bist. Vielleicht kannst du für alle, die von Remote Viewing immer noch nichts gehört haben, eine kurze Einführung geben, wo das Thema herkommt, wie du daran gekommen bist. Wie war dein Werdegang?
Ja, also Remote Viewing an sich, das ist eine unter wissenschaftlichen Kriterien entwickelte Hellsehtechnik, kann man sagen. Das hat man in den 70er Jahren unter anderem am Stanford-Institut entwickelt. Man wollte überhaupt erstmal schauen, ob sowas überhaupt geht, weil es halt Gerüchte im Kalten Krieg gab, dass die Sowjets sowas auch benutzen. Denn einige Spionagefälle konnte man sich nicht anders erklären. Ja, und da fand man raus, das funktioniert tatsächlich. Hat es dann unter strengsten Laborbedingungen quasi erforscht, mit doppelblind, dreifachblind, dass überhaupt, also dass keinerlei Betrug oder ähnliches stattfinden kann oder es keine Schlupflöcher gibt. Ja, und dann hat man das eben finanziert, als das dann einwandfrei bewiesen war. Und dann hat man es eben auch bei Militär- und Geheimdiensten benutzt. Also dann vor allem in den 80ern und frühen 90ern. Mhm. Und auf verschiedenen Wege hat sich das dann nach außen gebahnt, sodass sie das dann letztlich 1995 freigegeben haben, unter dem Freedom of Information Act. Da wurde halt offiziell deklariert, es wäre wirkungslos gewesen oder hätte keinen Nutzen gehabt. Dagegen spricht aber natürlich die jährliche Finanzierung seit über 20 Jahren, die dort lief. Und dass Offiziere, die halt dort mitgemacht haben bei dem Programm, dass sie explizit hohe Auszeichnungen für ihre Remote-Viewing-Beiträge bekommen haben. Also McMonagall zum Beispiel, den Legion of Merit und so. Und ja, da stimmte die Version für die Öffentlichkeit natürlich nicht. Und dann fingen die eben an, auch gleich nach der Offenlegung Zivilisten auszubilden. Und so kam das dann ein Jahr später auch nach Deutschland. Ja, und da hat sich das dann ganz langsam verbreitet, kann man sagen, in einer ganz kleinen Szene. Aber so richtig Auftrieb hat es eigentlich erst bekommen, seitdem es Video-Messenger gibt oder seitdem die gut funktionieren. Ich würde mal sagen, so ab den 2010ern, weil da musste man nicht mehr zueinander hinfahren, hunderte Kilometer, um ein paar Sessions zu machen, sondern man kann es halt auch online machen. Das hat das eben wesentlich effizienter gemacht.
Ja, absolut. Und online funktioniert wunderbar. Wir haben das ja ganz zu Anfang, habe ich ja auch mal einen Workshop bei dir gebucht, um das Ganze einfach mal unvoreingenommen auszuprobieren. Und also für das erste Mal muss ich wirklich sagen, die Ergebnisse absolut verblüffend. Ja, und für mich ganz, ganz eindeutig, dass diese Technik tatsächlich funktioniert. Ich glaube, das war, es gab auch mal einen Hollywood-Film, ne? Dieses Männer, die auf Ziegen starren oder genau, so, ja. war so ein Hollywood-Film zu dem Thema.
Genau, und Suspect Zero, der ist nicht so bekannt. Da geht es halt, glaube ich, auch um Kriminalfälle oder so, und da kommt auch Remote-Viewing zum Einsatz. Ist jetzt aber nicht so bekannt wie Männer, die auf Ziegen starren. Weil ich sagen muss, Männer, die auf Ziegen starren, war ja eher eine Komödie. Es basierte halt lose auf einigen Vorgängen. Da waren auch ein paar Charaktere vermischt, die es tatsächlich gibt. Und ja, die wahre Geschichte, die ist eigentlich viel interessanter als dieser Film.
Ja, ist ja meistens so, ne?
Aber konnte man dem Publikum ja nicht zumuten.
Ja, nee, warum auch, genau. Aber genau, also alle, die ein bisschen mehr über den Ablauf des Protokolls wissen möchten, die können gerne noch mal in die beiden anderen Sendungen reinhauen, da hören, da haben wir es so ein bisschen ausführlicher dargestellt. Das wollen wir an dieser Stelle gar nicht tun. Bevor wir aber in die Vergangenheit tief eintauchen, noch mal die Frage, du verdienst ja auch deinen Lebensunterhalt mit Remote Viewing. Wie sieht deine tägliche Arbeit in diesem Bereich eigentlich aus?
Also es ist hauptsächlich Ausbildungen und Recherchedienstleistungen. Ausbildungen können online stattfinden. Das dauert dann etwas länger, ist man ein paar Monate beschäftigt, je nachdem, ja, wie viele Termine man jeweils machen kann. Oder Online-Ausbildung, das ist dann also Vor-Ort-Ausbildung im Gegenzug, das ist dann komprimierter. Es ist dann so in der Regel 3 Tage für den Basiskurs zum Beispiel. Und ja, das mache ich dann entweder hier vor Ort, dann mietet man sich Räumlichkeiten, oder ich komme halt zu den Kunden vor Ort. Die Recherchedienstleistungen, ja, das ist halt, wenn Privatpersonen oder Firmen bestimmte Informationen suchen. Zum Beispiel ein berufliches Optimum oder ich sag mal, der optimale Verlauf des nächsten Jahres, was muss man dafür tun und so weiter. Und ja, das kann schon sehr komplex werden, teilweise.
Kannst du so grob überlegst, wie viele Leute du ausgebildet hast in den letzten Jahren?
Schwer zu sagen. Ich würde sagen, um die 150, vielleicht sind es auch schon 200 jetzt. Also ist schwer nachzuhalten. Ich habe auch teilweise früher als Co-Trainer gearbeitet und da habe ich halt nicht alle Daten von damals, aber müssten so um die 150 bis 200 sein.
Ja, das ist schon eine ganze Menge, ne? Und auch die Anfragen von Firmen eben, die jetzt sich darauf einlassen tatsächlich und vielleicht gehört haben, dass es irgendwie wirklich bessere Ergebnisse einfach bringt. Würdest du sagen, das ist zunehmend oder ist das stagniert das?
In Deutschland ist es schwierig, aber das gibt es tatsächlich. Man muss halt in der Regel Leute dort kennen und dann macht man das sozusagen inkognito, weil es möchte sich natürlich keine große Firma mit sowas sehen lassen. Da ist man in anderen Ländern ein bisschen offener. Also auch gerade in den USA und Südamerika habe ich gehört. Ja, aber in Deutschland, da macht man das dann lieber sehr verdeckt.
Und auch das Thema, glaube ich,
Also es ist im Prinzip ist es ja eine Unternehmensberatung.
Ja.
Und man macht das Gleiche wie in der Unternehmensberatung, nur die Informationen kommen halt von woanders her.
Ja, es ist auch eine interessante Parallele eigentlich zu so Tools wie Aufstellungen oder sowas, ne? Irgendwie, also da zapft man ja auch Informationen an, die es irgendwie im Feld gibt, ne? Ist aber ein ganz anderes Vorgehen eben. Aber dass wir irgendwie in der Lage sind, die Informationen, die es im Universum gibt, halt anzuzapfen und tatsächlich hier zu Papier zu bringen, die Möglichkeiten sind auf jeden Fall spannend. Und ich glaube, verschwundene Dinge kann man auch ganz gut finden mit Remote Viewing, oder?
Ja, es kommt darauf an, wie groß der Suchbereich ist und wie unscheinbar das Objekt ist. Also wenn man jetzt irgendwie den Ehering irgendwo in Deutschland verloren hat und man kann es genau eingrenzen, das wäre ein Riesenprojekt. Aber ich sag mal, man weiß, es kann nur in der eigenen Wohnung oder so verloren gegangen sein. Das ist dann schon relativ leicht. Ja. Und das es darf sich halt auch nicht bewegen. Wenn es jetzt ein entlaufenes Haustier ist, wird es halt auch schwierig, weil sobald man die Session fertig hat, das dauert immer so 2 bis 4 Stunden mit Auswertung und allem. Dann hat sich natürlich schon weiter bewegt in der Regel. Und da bräuchte man eigentlich jemanden vor Ort, der direkt live die Verfolgung aufnimmt. Also wir hatten ja schon mal so einen Fall.
Die Story mit dem Hund, oder?
Genau, mit dem Dackel. 30 Sessions ungefähr. Und dann war es uns irgendwann zu viel, weil der immer weg war, immer schon weitergezogen ist. Und dann hat halt jemand vor Ort gesucht, eine Live-Session gemacht und dann haben sie ihn quasi gefunden.
Ja, mega. Das ist auf jeden Fall, gibt es viele spannende Einsatzgebiete für Remote Viewing. Aber wir wollen ein sehr aktuelles Thema gerade aufnehmen und das sind die Entdeckungen, die es jetzt unter der großen Pyramide in Gizeh gegeben hat. Da sind wahnsinnige Bauwerke, also sehr, sehr tiefgehende Strukturen gefunden worden. Ich weiß nicht, wie sehr du das verfolgt hast. Vielleicht kannst du uns mal das ein bisschen einführen.
Also natürlich sehr nachverfolgt. Das ist ja von diesem italienischen Team. Ist auch innerhalb der alternativen Forscherszene sehr umstritten momentan noch. Allerdings, weil da auch die Außenkommunikation ziemlich schlecht war. Das wurde dann halt gleich sensationalisiert im englischsprachigen Raum. Und die selbst, die haben es aufgrund der Sprachbarriere, haben da gar nicht so viel zu sagen können. Also die haben das scheinbar schon mal 2022 gemacht und davon hat kaum jemand gehört. Ich hörte davon erst beiläufig in einem Video von 2024. Die haben nämlich schon die große Pyramide gescannt damit. Und jetzt ist es ja die mittlere Pyramide, wo diese riesigen Strukturen drunter sein sollen. Es gibt auch Vergleichsbilder, die sind immer ein bisschen schwer zu deuten, wenn man sich nicht auskennt. Ist ja ähnlich wie bei Bodenradar. Aber es gibt ein ganz gutes Vergleichsbild vom Osiris-Schacht. Und den kennt man ja, da kann man ja reinklettern. Und das ist eigentlich schon relativ deutlich, also deutlich im Sinne von, wie man es zum Beispiel auch bei Bodenradar erwarten würde. Das geht natürlich nicht so tief. Und aber was jetzt diese riesigen Strukturen da wirklich sind, das bleibt abzuwarten. Da müsste man halt reinbohren, ganz tief in den Boden, um ranzukommen. Was an sich aber gar nicht so schwierig wäre. Also kleine Bohrer und heutzutage die kleinen Endoskopkameras, da richtet man ja nicht viel Schaden an. Das ging ja schon. Vom Viewen her, also wir haben mal versucht, unter die große Pyramide zu schauen. Da geht es auf jeden Fall weiter. Da scheint es wassergefüllte Höhlen zu geben, also Naturhöhlen. Das Grundwasser ist da drin, allerdings scheint das funktional gewesen. Also man hat es extra dorthin gebaut sozusagen, weil das Grundwasser irgendwas mit der Funktion zu tun hatte. Also auch eher energetisch. Es gibt da eine ältere Theorie, dass das vielleicht eine Wasserpumpe war, die Pyramide. Aber ich denke, es ist eher energetisch, dass man so eine Art geoelektrisches Kraftwerk hatte. Oder ein Aspekt war das zumindest davon. Und wenn man noch weiter schaut, also es gibt viele unentdeckte Gänge, also haben da mindestens 12 Stockwerke wahrgenommen. Ich glaube, offiziell kennt man 4 auf dem Gizeh-Plateau. Und darunter geht es halt noch weiter. Da tauchen dann irgendwelche sehr interessanten großen Strukturen auf. Da müssen wir aber noch weiter schauen. Also es taucht ein großer Raum auf, da waren irgendwelche, wirkte so wie kristalline Strukturen, die auch Energie abgestrahlt haben und auch irgendwelche technisch wirkenden Gegenstände. Aber das muss noch genauer detailliert werden. Also wir haben ja hauptsächlich die Großpyramide an sich angeschaut und noch nicht so sehr, was drunter ist quasi.
Also die gängige Theorie, ich meine, das shiftet ja langsam, aber die gängige Theorie ist ja immer noch, dass es sich da um Grabmale handelt, ne? Obwohl es da tatsächlich super wenig Hinweise für gibt, dass dem so gewesen sein könnte.
Ja, also fast keine eigentlich. Also gut, man hat diese sogenannten Sarkophage, aber die sind ja völlig undekoriert und haben auch keinen Deckel, also in der Pyramide zumindest nicht, in der mittleren schon. Und man hat ja nie eine Mumie drin gefunden. Weil die sind ja alle irgendwo anders bestattet worden, größtenteils im Tal der Könige und nicht in den Pyramiden. Und Da hat man dann auch eine Kartusche gefunden in der großen Pyramide, angeblich vom Arbeitstrupp von Cheops, der das gebaut haben soll. Aber das ist auch sehr umstritten, weil da vermutet man, der das gefunden hat damals, dass dem seine Finanzmittel knapp wurden und der musste unbedingt eine Entdeckung haben, um weiter finanziert zu werden, dass es halt selbst dran gepinselt hat. Könnte man einfach datieren mit Carbon-Datierung, ist ja organische Farbe. Allerdings wird das nicht gemacht. Oder wenn es gemacht wurde, wird es halt nicht veröffentlicht. Wahrscheinlich, weil 200 Jahre oder so rausgekommen ist. Und ja, sein Assistent, also von demjenigen, der hat ihm wohl auch schon damals diesen Vorwurf gemacht, dass das Ding von ihm gefälscht wurde. Und dann gab es noch diese kleine Cheops-Statue, die hat man aber nicht in der großen Pyramide gefunden, sondern abseits davon. Ja, und so hat man sich das irgendwie zusammengebastelt, damit es irgendwie in die konventionelle Timeline passt. Also dann gibt es noch so ein Papyrus, was man 2013 entdeckt hat. Da hätte Cheops halt, also es war so eine Art Lieferschein, hätte halt quasi Kalksteinverkleidungen zum Gizeh-Plateau beordert. Aber da wird, meines Wissens nach, wird man da jetzt nicht schlau draus, ob die für die Pyramide waren oder für was anderes dort. Weil da gibt es viele Kalksteinverkleidungen. Wenn man mal selbst dort war, also auch die neueren Tempel und so, oder Grabanlagen, die haben ja auch diese Kalksteinverkleidungen. Also, ja, manchmal versucht man sich dann schon ziemlich zurechtzudichten, dass es in die orthodoxe Timeline passt.
Also es gibt keine wirklich guten, stichhaltigen Beweise, dass diese konventionelle Theorie, nenne ich sie jetzt mal, wirklich stimmt, ne?
Genau, ja.
Bevor wir vielleicht in die Funktion, die die Pyramiden tatsächlich gehabt haben können, reingehen, was ist mit dem Alter der Pyramiden? Was ist die herkömmliche Version und gibt das Remote Viewing vielleicht Hinweise, dass es sich anders verhalten könnte?
So herkömmlich, bei Cheops jetzt zum Beispiel, sagt man ja etwa 4500 Jahre. Remote Viewing zeigt immer so zwischen 10.000 und 12.000 Jahre. So ganz genau kann man das schlecht eingrenzen bei so Riesenzeiträumen. Es gibt natürlich noch Theorien, dass sie noch älter sind. Aber wir sind jetzt so bei 10.000 bis 12.000 Jahren gelandet. Und das würde auch den Theorien einiger Geologen entsprechen, die halt auch gesagt haben, die Sphinx, die hat so Wasserverwitterungen, dass die auch um die 12.000 Jahre alt sein muss. Und da sagt man ja auch, die wäre erst, ich weiß gerade gar nicht genau, auch irgendwas um die 4.000 Jahre alt, glaube ich. Und da wird aber nicht in Betracht gezogen, dass die schon damals wieder ausgegraben und renoviert wurde. Also gibt es Renovierungssteine, die sind schon aus der Pharaonenzeit. Und war dann schon wieder quasi ja unterm Sand vergraben.
Genau, also diese Verwitterungen, die man da gesehen hat, die müssen aus einer Zeit eigentlich stammen, wo es sehr viel Regenfälle auch gab. Ne? Und genau, da kommen wir halt in diesen sehr weit zurückliegenden Zeitraum zurück.
Genau, und das weiß man ja auch klimatisch, dass die Sahara vor 5000 Jahren erst verwüstet wurde. Und davor war es ja eine Art, wie nennt man es, eine Savanne oder noch grüner. Und es gab auch riesige Seen und Flüsse, die es heute nicht mehr gibt. Also da gab es den Lake Megachad, so nennen die den wohl. Der war größer als alle großen Seen auf der Erde heute zusammen. Und da müssen auch noch ganz viele Ruinen unter dem Sahara-Sand sein, weil da hat es sicherlich größere Ansiedlungen oder sogar Städte gegeben.
Also es ist ja auch von Graham Hancock eine Theorie, ne, dass es in der Sahara tatsächlich sehr, sehr viel zu entdecken geben könnte, auf jeden Fall. Und die Sahara ist ja fast nicht beforscht, ne?
Genau, ja.
Ja, auch sehr interessant, auf jeden Fall. Der Geologe, der damals diese Theorie aufgeworfen hat, der ist ja auch massiv angefeindet worden, ne? Da sind wir wieder, wenn man dem gängigen Diskurs dann entgegentritt mit einer Entdeckung, dann hat man es erstmal sehr, sehr schwierig, leider, ne? Muss man sagen.
Robert Schoch war das, glaube ich, der Sphinx, ja.
Ja.
Der ist eigentlich sehr bodenständig. Also eigentlich da recht konventionell, aber ja, das hat natürlich von den Ägyptologen die ganze Timeline dann zerstört. Das mögen die nicht.
Ja. Nee, darauf stößt man leider immer wieder, aber ich glaube, die Hinweise sind mittlerweile so stark darauf, dass es eben nicht der konventionellen Timeline einfach entspricht, dass man ja da sich ziemlich sicher sein kann, ne, dass da mehr dahinter steckt auf jeden Fall. Du sagtest 10.000 bis 12.000 Jahre, das ist ja auch dieser Zeitrahmen so ein bisschen, den auch Graham Hancock immer wieder aufwirft bezüglich dieses großen Kataklysmus, ne? Die Younger Dryas Theory und so weiter, ne? Mit dem Meteoriteneinschlag, mit der Flut, die es dann gegeben haben könnte. Das ist ja auch eine sehr interessante Zufall, möchte ich es mal nennen, ne? Dass genau zu diesem Zeitpunkt, kurz vorher, kurz danach, eben so eine gigantische Struktur erschaffen wurde.
Also von unseren Sessions her wirkt es so, bei dem bisherigen Fazit. Also wir haben das Bauwerk noch nicht ganz begriffen. Wenn man sich so ein bisschen mit Remote Viewing auskennt, ist es sogar schwer, eine heutige Industrieanlage zu beschreiben. Weil da kommt jetzt nicht automatisch, oh, das ist eine Kläranlage oder ein Atomkraftwerk, sondern man muss sich wirklich Stück für Stück an die einzelnen Komponenten heranarbeiten. Und wenn man dann lauter seltsam riechende Becken hat, wo Wasser umgewälzt wird, dann könnte natürlich irgendwann vom Verstand kommen, okay, könnte eine Kläranlage sein. Aber es ist halt kompliziert. Also natürlich auch die heutige Technik zu beschreiben. Und dann etwas Unbekanntes zu beschreiben, das ist dann natürlich noch schwieriger. Und die Essenz war im Prinzip bisher, es wirkt so, als wurden die großen Pyramiden als Reaktion auf eine Katastrophe gebaut. Da ist schon was passiert und das war so eine Art Rettungsversuch. Also mit der Funktion unter anderem also Wissen zu präservieren, allerdings auch das Bewusstsein der Menschen hochzuhalten oder anzuheben, weil es gab scheinbar bei dieser Katastrophe auch einen Bewusstseinsabsturz. Und dass man die zumindest lokal irgendwo, also entweder war das planetare Energiegitternetz, gibt es ja diese Leylines, da vermuten manche, dass das damit zu tun hat, dass man quasi dieses Gitternetz angezapft hat, um das Bewusstsein insgesamt zu erhöhen, oder zumindest lokal in diesem Bereich dort von Gizeh, dass das so eine Art Lebensinsel war in der Katastrophe. Weitere Aspekte waren halt dieser Kraftwerkaspekt. Also es musste von selbst quasi Energie erzeugen erstmal, um das zu können. Und da tauchen in den Sessions halt auch einige Eindrücke auf, als hätten da irgendwelche Geräte drin gestanden. Die sind heute nicht mehr da. Es gibt zum Beispiel in der großen Galerie, da gibt es so kleine Nischen links und rechts in regelmäßigen Abständen, so kleine Löcher. Und da weiß man halt auch nicht genau, was da drin stand. Was immer es war, ist es weg. Und in einer Session tauchten halt irgendwelche Leiter auf, sage ich mal. Also irgendwelche Gehäuse, die wirkten wie Keramik und die haben irgendeine Energie weitergeleitet. Aber wir können jetzt keinen Bauplan zeichnen, also wie das da alles energetisch zusammengebaut war.
Ja, es gibt ja diese faszinierende Theorie, du bist damit schon länger vertraut. Ich habe das bei Joe Rogan gesehen. Der Name ist Dunn, glaube ich, der Nachname, ne? Von dem Christopher Dunn, genau, der ja sehr viele Jahre darauf verwendet hat, seine Theorie auszufeilen. Und er kann dafür sehr viele gute Argumente nennen, dass die Pyramide auf jeden Fall auch als großes Kraftwerk gedient haben könnte. Ne? Da gibt es sehr viele Hinweise für. Und was natürlich interessant wäre, jetzt zu sehen, wie er diese neuen Entdeckungen beurteilt, diese unterirdischen Strukturen.
Also er hat kurz vor der Entdeckung hat er noch ein neues Buch rausgegeben, The Tesla Connection. Also ich habe es noch nicht gelesen, aber ja, die alternativen Leute sind da wohl sehr begeistert von. Und da wird diese Kraftwerktheorie wohl noch ein bisschen ausgebaut.
Also für mich sah das auch natürlich sehr laienhaft interpretiert, aber sehr, sehr technisch auch aus. Ne? Diese Stäbe, die so in den Boden führen und so weiter. Die Strukturen, die da vorhanden sind, die erinnern schon so ein bisschen an Batterien oder an auch eben auch Kraftwerke, ne? Wie die aufgebaut sind. Aber
oder Spulen, riesige Spulen.
Ja, riesige Spulen, genau.
Aber was das jetzt wirklich ist, das muss man dann noch sehen. Also wenn die hunderte Meter lang sind, dann das ist ja wirklich wie riesige Generatoren. Wie gesagt, unter der großen Pyramide bei den Sessions, das ist noch nicht endgültig, aber da hatten wir halt sowas nicht. Nur es ging halt noch weiter drunter. Also unter diesen Wasserhöhlen im Grundwasser, da kam noch irgendwas. Nur so weit sind wir noch nicht vorgedrungen dort. Auf jeden Fall relativ niedrig unter der Oberfläche gibt es sehr viele Gangsysteme. Also das ist ein richtiges Labyrinth unter dem Gizeh-Plateau, kann man sagen.
Und so ganz verstanden haben wir diese Technologie einfach noch nicht. Es gibt ja auch die Theorie, dass bestimmte Gänge dann mit irgendwelchen Chemikalien gefüllt werden, aber dass da auf jeden Fall das Potenzial besteht, dass man eine Menge Energie erzeugen kann. Ich glaube, es gab doch mal ein Viewing auch, das festgestellt hat, dass oben die Spitze der Pyramide auch irgendwie mit Gold zumindest beschichtet war und so ein Eindruck von Licht oder so.
Also nicht von uns, aber wir hatten den Eindruck, es gab mal eine Session, da war der Eindruck dann so stark, dass man wirklich die Pyramide vor sich sah. Hm. Ich meine, es ist ja mal verblendet, aber plötzlich hatte man eine Pyramide vor sich. Hm. Und zwar zum Zeitpunkt, als sie halt aktiv war und die hat, es war nachts und die hat enorm stark geleuchtet. Hm. Also zur Spitze konnte man gar nicht hingucken, das hat geblendet wie die Sonne und es ging eine Art Energiestrahl nach oben raus. Und es wirkte auch so ein bisschen so, als wenn die Steinverkleidung außen an sich auch geglüht hat. Mhm. Also in einem, so einem weißen Licht, vielleicht auch bläulich. Und aber das, was das jetzt wirklich war, dieser Abdeckstein, das haben wir noch nicht angeschaut, könnte Gold gewesen sein, also vielleicht ein Leiter. Ich habe auch gehört, manche sagen, es war eine Art Kristall oder so, aber müsste man sich noch genauer anschauen. Mhm.
Ja, das ist wirklich faszinierend, wie die Pyramiden immer weitere Rätsel aufgeben und immer Neues auch entdeckt wird, selbst nach all dieser Zeit, ne? Und wir es immer noch nicht verstanden haben, so in Gänze auf jeden Fall. Das ist fasziniert mich auf jeden Fall.
Ich denke, das geht jetzt erst richtig los. Mhm. Also bei dem Paradigmenwechsel, dass es halt keine Gräber sind oder primitive Bauwerke, weil das sind die definitiv nicht. Und auch wenn man es vergleicht, ich denke, man muss wirklich selber mal vor Ort gewesen sein, dass man diese Feinheiten auch sieht. Wenn man es jetzt mal mit den dynastischen Pyramiden vergleicht, die sind halt aus kleineren Steinen mit Lehmziegel, also mit Lehm quasi zusammengehalten oder Mörtel. Und das ist im Prinzip von der Technik her wie unsere Ritterburgen aus dem Mittelalter. Mhm. Und die Großpyramide, da ist halt wirklich, passt alles perfekt aneinander. Mhm. Also gerade der Granitkern im Inneren, das ist eine ganz andere Technik. Ja. Das hat nichts mit diesem primitiveren Baustil zu tun, sag ich mal.
Und wir haben ja oft, und das beobachten wir eigentlich an vielen Stellen auf der Welt, eigentlich dieses Paradox, dass die älteren Strukturen, die dann plötzlich da sind, viel technisch viel ausgereifter sind und dann eher so wieder so ein bisschen das versucht, das nachzubauen und alles ein bisschen plumper und nicht mehr so ausgefeilt, ne?
Da gibt es ja super Beispiele in Südamerika. Mhm. Zum Beispiel bei Cusco, da ist Sacsayhuaman. Das ist offiziell eine Inka-Festung, glaube ich, ist so das Narrativ, was aber schon vom Bau her keinen Sinn ergibt, weil da gibt es nichts, was sie schützt. Da kann man einfach hinten umgehen. Und das sind ja diese riesigen polygonalen Steine, die absolut perfekt ineinander liegen. Und da sieht man teilweise Reparaturarbeiten, aber scheinbar wirklich von den Inka oder Maya, da sind dann einfach so kleine gemörtelte Steine draufgesetzt. Also man sieht wirklich zwei verschiedene Technologien dabei. Mhm. Und da haben wir auch eine Session drauf gehabt, wie diese Steine gemacht wurden. Und die wurden scheinbar gegossen. Also das war eine Art Geopolymer. Mhm. Die müssen irgendeine Methode gehabt haben, um das Gestein zu verflüssigen und dann so aufzutragen wie eine Paste. Und dann konnte man das so ausformen quasi. Und deshalb ist das so perfekt aneinander alles. Und das korrespondiert, glaube ich, auch mit einer Legende dort, wo es hieß, da gab es mal eine Vogelart, die haben wohl bestimmte Zweige genommen von einer bestimmten Pflanze. Und dort, wo die ihr Nest gebaut haben, auf Felsen, da ist der Fels halt weich geworden. Mhm. Aber diese Pflanze, die gibt es scheinbar nicht mehr. Und ja, irgendein chemischer Prozess scheinbar, der uns heute unbekannt ist. Mhm.
Also ganz, ganz spannend. Und wer diese Mauerwerke mal gesehen hat, ne, der ist wirklich verblüfft davon. Die sind uralt und wir können es, glaube ich, heute, also wüssten wir nicht genau, wie wir es nachstellen könnten, ne? Eben ohne Mörtel und so weiter.
Es wäre vor allem völlig unökonomisch. Man müsste halt im Sägewerk, kann man Computerfräsen einstellen und da müsste man jeden Block individuell erstmal vorplanen im Computer, dass sie perfekt aneinander passen. Und dann quasi so aussägen lassen aus dem Gestein. Und das dauert natürlich ewig. Und ja, wir haben ja heute die Bauweise ein Klotz auf den nächsten, was aber natürlich nicht so stabil ist. Also diese alten Mauern, die sind ja eigentlich auch erdbebensicher. Und die sind auch stehen geblieben, während halt konventionelle Gebäude oder modernere Gebäude bei Erdbeben dort auch eingestürzt sind.
Ja, über Tausende, vielleicht Zehntausende Jahre, ne? Also Das ist wirklich sehr beeindruckend. Ein anderes Beispiel dafür, was mich fasziniert, ist Pumapunku. Mhm. Also das ist ja auch viel älter als die Inka eben, die in der Gegend dann später ansässig waren. Und die sagen, glaube ich, auch, das ist nicht von uns. Ne? Wir haben es genutzt, aber es stammt nicht von uns. Und Das sieht wirklich sehr Hightech-mäßig auch aus.
Ich glaube, das waren die Aymara dort. Mhm. Ja, und die hätten auf jeden Fall nicht die Möglichkeiten gehabt, das herzustellen. Das sind ja nicht nur diese perfekten Haarblöcke, die da stehen, mit den Bohrungen und Ausschnitten und so, sondern da liegen ja teilweise, so heute ist es teils zerbrochen, aber da liegen so Steinplatten rum, die haben bis zu 80 Tonnen. Mhm. Und wie die das da auch geformt und transportiert haben sollen, vor allem da oben, da gibt es ja nicht so viel Holz. Das ist ja 4000 Meter Höhe oder noch höher. Und also konventionelle Theorie ergibt da immer weniger Sinn.
Super, super spannend. Auch Südamerika natürlich, wäre auch meine eigene Sendung wert, aber lass uns gerne nochmal aufs Gizeh-Plateau zurückkehren. Gibt es da noch weitere Viewings? Was ist mit der Sphinx zum Beispiel? Da hört man immer wieder, dass es da unter den Pfoten irgendwelche Kammern geben könnte und dann aber noch nicht weiter geforscht werden darf. Weißt du da was drüber?
Also es ist geplant, das zu viewen, hatten wir bisher aber nicht. Es gibt aber einen interessanten Kanal, wo es da gerade Entwicklungen gibt, von Trevor Grassy heißt der. Und er kennt dort jemanden, der hat direkt vor dem Gizeh-Plateau ein Grundstück. Das ist heute so Abrissgelände. Und der hat da halt so Gänge entdeckt, die unter das Gizeh-Plateau führen. Könnten angeblich auch zu dieser Halle der Aufzeichnungen führen. Mhm. Ja, und eines Tages, also der wohnt da nicht, sondern ist, glaube ich, ein Amerikaner, der in Polen lebt. Aber der kommt da halt manchmal hin zu seinem Grundstück und eines Tages waren diese Eingänge zu betoniert, von wem auch immer. Und da gibt es scheinbar ziemliche Intrigen und Geschichten und Vertuschungen. Also es ist schon fast ein Krimi an sich, das man verfolgen kann.
Ja, das ist interessant, dass du das sagst mit der Kammer des Wissens. Ich habe davor, 30, 35 Jahren, da gab es irgendwie so Mystery-Hefte und da habe ich da auch irgendwie einen Hinweis im Kopf behalten, dass es da unter dieser Pfote der Sphinx irgendwie so eine Art Kammer geben soll. Hast du irgendeine Ahnung, wie dieses, ja, ich nenne es mal Gerücht, irgendwie entstanden ist, dass es da was gibt?
Also das kam ursprünglich, glaube ich, von Edgar Cayce. Das war ja auch so ein Prophet, so ein Wahrsager, kann man sagen. Mhm. Und der hat halt gesagt, ja, das ist da und da. Und dann gab es in den 70ern, glaube ich, gab es so auch schon Scans, so mit gewissen Methoden. Und da hat man auch, ich denke, mindestens 3 Hohlräume unter der Sphinx wahrgenommen, von verschiedener Größe und einer auch tatsächlich unter der Pfote. Und dann hat man Bohrungen gemacht. Da sieht man heute noch diese Bohrlöcher, also die Stöpsel, die man da drauf gesetzt hat. Und da hätte man angeblich nichts gefunden. Aber es war wohl so, dass der Bohrer irgendwann auf eine Granitplatte gestoßen ist. Mhm. Da kam der nicht weiter. Und das gibt's da eigentlich nicht in dieser natürlichen Form. Also das ist dann eher Kalkgestein am Gizeh-Plateau von einem Felsgestein. Und dort war es dann so, dass man vermutet hat, dass man eigentlich die Decke von irgendwas angebohrt hat, also von irgendeinem Raum. Dass da ein massiver Granitraum ist irgendwo und man hat die Decke quasi angebohrt. Aber dann, ja, wurde nicht weiter öffentlich darüber berichtet.
Mhm. Ja, sehr, sehr spannend. Aber da gibt es auf genau diesen Raum ist dir kein Remote Viewing bekannt, was uns da Hinweise geben könnte, ob es tatsächlich sowas wie eine Aufzeichnungsbibliothek oder sowas.
Also ich kam kürzlich, stieß ich auf Sessions von Ingo Swann, tatsächlich noch Anfang der 70er. Der war auch mal in Ägypten und hat quasi so vor Ort Sessions gemacht. Und der hat auch schon eine Reihe von unbekannten Kammern beschrieben. Ob er da jetzt unter die Sphinx geschaut hat, müsste ich nochmal nachschauen. Ich weiß auf jeden Fall, in der großen Pyramide hat er noch mehrere unbekannte Kammern gezeichnet.
Also ja, wahnsinnig spannend. Habt ihr sonst auf dem Gizeh-Plateau irgendwas geviewt, was hier gut reinpassen würde? Ist dir da was in Erinnerung geblieben?
Es gibt diese senkrechten Schächte, die da überall verteilt sind. Also die sind jetzt mit Sand und teilweise auch Müll gefüllt. Und die gehen teilweise 40 Meter tief. Und wenn man die ausgraben würde, wer weiß, wie tief die noch gehen. Mhm. Und da gab es eine Session drauf. Da scheint es an den Seiten noch weiter zu gehen. Bei manchen Schächten, da sieht man sogar, dass es da irgendwie weitergeht. Aber ich weiß nichts Offizielles darüber. Also in manchen sind auch Leitern drin, als würden die da forschen. Mhm. Und man müsste wahrscheinlich alles erstmal ausgraben. Und die Session auf diesen einen Schacht, die führte halt zu einem System von Unterwasserläufen, also fast wie eine Kanalisation. Aber es war nicht der Zweck als Kanalisation, sondern erstmal musste das ganz reines und klares Wasser sein. Das war irgendwie wichtig. Mhm. Und es hatte irgendwas mit Kühlung und Energie zu tun. Mhm. Und da drehte sich auch eine Art Turbine oder Rad oder sowas, wo das Wasser durchging. Mhm. Also das hatte auch wieder irgendeinen funktionalen Aspekt da unten. Mhm. Und ich denke mal, wenn man die noch tieferen Gänge anbohren würde, da hätte man ja tatsächlich so eine Art Verteilungssystem dort. Mhm.
Ja, also die Hinweise, dass es auch auf jeden Fall eine technische Funktion hatte, das ganze Gizeh-Plateau und, wie du sagst, das Bewusstsein hochhalten, vielleicht als Reaktion auf einen Kataklysmus, ne, der ja auch immer mehr Futter erhält, immer mehr Argumente dafür gibt, dass es so eine große Flut gegeben hat. Ne? Ich meine, wir kennen die Geschichte von Noah, von das Gilgamesch-Epos. Ne? Wir haben das irgendwo, ist das tief gespeichert, dass es mal eine große Flut gegeben hat.
Also wir haben bisher nur einen Beifang gehabt. Also wir haben jetzt noch nicht speziell nach dieser Katastrophe gesucht. Mhm. Aber es kam halt mal vor, in einer Session auf das Serapeum in Saqqara. Das ist dieses unterirdische Gewölbe mit diesen riesigen Steinkisten. Mhm. Die sind ja auch an sich so ein Hightech-Wunder, kann man sagen. Und da kam eben als Beifang, dass dieser Ort damals evakuiert wurde. Deshalb ist das auch nicht fertiggestellt. Da gibt es einige Steinkisten, die sind noch gar nicht fertig. Die stehen mitten im Gang herum, sind halt ganz roh. Und der Deckel liegt dann ganz woanders im Gang. Und nur einige sind halt komplett poliert dort in dem Gewölbe. Und bei allen ist ja der Deckel aufgeschoben und es ist nichts drin. Und es gab eine Steinbox dort, die war, da war der Deckel drauf. Hat man natürlich nicht runterbekommen, wiegt wahrscheinlich 30 Tonnen oder so. Und da hat dann Auguste Mariette, ein französischer Forscher, hat erstmal ganz viel Sprengstoff dran gemacht und das in die Luft gejagt. Mhm. Also wie man das damals so gemacht hat. So ganz sensibel und feinfühlig. Und oh Wunder, selbst in der geschlossenen Kiste war wohl nichts drin, laut den Berichten. Und in der Session kam halt raus, das waren halt auch sehr massive Strukturen, weil da drin irgendwas ganz stark vibriert hat. Das hat auch mit Energieverteilung zu tun. Vielleicht eine Art Kraftwerk oder Energietankstelle oder sowas. Und die das aber gebaut haben, die mussten dann ganz schnell weg, plötzlich, weil am Horizont kam irgendwas angeflogen. Das sah aus wie eine weiße, rauchige Welle am Himmel. Ich weiß nicht genau, was es war. Ob das jetzt Kometenfragmente waren oder Plasmasturm von der Sonne oder ähnliches. Aber es kam auf jeden Fall auf die zu und die mussten ganz schnell weg. Und interessant ist, ein anderes Team von Into the Matrix, sind auch Remote-Viewer-Kollegen, die haben unabhängig davon einen Erdstall in der Schweiz geviewt, in Churwald, so heißt der Ort. Und da kam eben raus, also zum einen, dass es auch maschinell hergestellt wurde, also mit einer Art Bohrgerät, und dass die Leute damals, die das gebaut haben, die ahnten, da könnte irgendwas kommen. Sie wussten das irgendwie. Vielleicht waren die auch sehr medial oder hatten schon ihre astronomischen Methoden. Mhm. Und jedenfalls in der Session bei denen, da sah das genauso aus. Das war wie eine weiße, rauchige Welle, die vom Himmel kam. Mhm. Und ja, diese Erdstallhersteller, die haben sich halt darin versteckt. Ja. Wobei der Begriff Erdstall vielleicht nicht ganz stimmt. Also ich denke, Dr. Kusch definiert das eher so, dass Erdstelle quasi auch Portale waren, energetische Anlagen, die dann weltweit verbunden waren. Da musste man halt, da hat man quasi die Geologie genutzt, um bestimmte energetische Effekte zu erzeugen. Da musste man bestimmte Frequenzen quasi intonieren und konnte dann diesen Teleportationseffekt wohl auslösen. Und angeblich ist das ja auch jemandem passiert.
Ja, das ist auch ein super spannendes Thema. Ich bin mir nicht sicher, ob wir es heute schaffen, aber ich würde es auch auf jeden Fall gerne mal mit dir aufrollen in Gänze. Aber du sprichst dieses Thema Frequenzen, Vibrationen, Schwingung an. Also das könnte auch so ein Schlüssel sein. Das könnte auch vielleicht in Ägypten eine Rolle gespielt haben. Es gibt ja da auch, ich glaube, Axel Klitzke hieß der oder so, der hat auch ganz viel mathematisch ausgemessen und immer wieder natürlich sehr interessante Zahlen und Pi und so weiter. Ja, sehr viel versteckte Mathematik in den ganzen Abmessungen der Pyramiden im Inneren, aber auch im Äußeren festgestellt.
Genau, ja.
Und es gibt immer wieder diese Berichte, dass in bestimmten Hallen oder Kammern, wenn da bestimmte Frequenzen erzeugt werden, dass wirklich diese ganze Kammer anfängt zu vibrieren und zu schwingen. Und das ist, ja, was hast du davor irgendwelche Hinweise oder davon gehört?
Also es gibt jemanden in Ägypten, ist ein Guide, Yosef Arian, der trifft diese Töne ziemlich gut und der macht das dann auch immer mit den Leuten, wenn die eine Tour dort machen.
Mhm.
Und die Leute haben dann wirklich den Eindruck, zum Beispiel in der Königskammer, in der großen Pyramide, als wenn die ganze Pyramide vibriert.
Mhm.
Und das hört man dann sogar ganz unten in der Felsenkammer. Also wenn die mal offen ist, das ist ja nur so bei Spezialgenehmigungstouren, weil als normaler Tourist kommt man nur in die Königskammer.
Mhm.
Und als wenn das ganze Gebäude vibriert. So fühlt sich das dann an. Also als wenn das Ganze als Resonanzkörper konzipiert wäre.
Mhm.
Ist aber nicht nur in dieser Pyramide. Also es geht zum Beispiel auch in der Roten Pyramide und noch anderen. Mhm. Also alle, die diese megalithischen Kackgewölbe quasi haben, diese eckigen Gewölbe.
Ja, sehr, sehr interessant. Und ich hoffe, dass wir uns diesem Rätsel immer weiter annähern und herausfinden, was es damit auf sich hatte, wie es funktioniert hat, wozu es gedient hat. Aber ich glaube, wir sind da auf einem guten Weg. Aber vielleicht noch abschließend zu den Pyramiden und zu Gizeh. Was ist deine Vermutung, warum der Verwalter dieser Altertumsbehörde, ich glaube, Zahavi heißt der, ne? Der immer wieder...
Also ist er offiziell nicht mehr.
Ist er nicht mehr, okay.
2013, glaube ich, aber ja, hat natürlich noch viel Einfluss.
Mhm.
Und
aber dass da immer wieder interveniert wird und immer wieder ein Riegel vorgeschoben und Projekte plötzlich irgendwie ohne Ankündigung dann abgebrochen werden. Was ist deine Vermutung, warum dem so ist?
Politische Gründe, religiöse Gründe. Es kann viele Gründe haben. Ich meine, das passiert ja nicht nur dort, das passiert ja auch bei uns, bei dem Erdstallthema.
Mhm.
Da gibt es ja, ich weiß nicht, wie viel ich davon erzählen kann, aber... ja, ich empfehle einfach das Buch Geheime Unterwelt.
Mhm.
Also da wird auch schon sehr stark aus dem Nähkästchen geplaudert, dass da eben auch schon interveniert wird und man versucht hat, teilweise diese Anlagen auch für Millionenbeträge abzukaufen. Und dann stellte sich raus, der Käufer war der Heilige Stuhl und so weiter.
Mhm.
Also das gibt's scheinbar überall, dass da gewisse Interessensgruppen im Spiel sind. Oder auch in der Türkei, Göbekli Tepe, da kommt gerade so einiges raus, dass sie da im Prinzip, dass es da wohl so eine Art Vertrag gibt, dass sie das für die nächsten 150 Jahre oder so nicht weiter ausgraben. Warum auch immer.
Da wurden auch irgendwie Olivenbäume da irgendwie über diese Anlagen gepflanzt, weil man da genau weiß, die darf man eigentlich nicht mehr rausreißen und so. Ne?
Genau.
Also ganz
gibt es ein Gesetz, dass man strange. Keine Olivenbäume fällen darf. Haben die jetzt doch gemacht, aber erst seitdem das herauskam. Und auch wie halt dort diese Touristengebäude aufgebaut sind, diese Dächer und so, die gehen halt genau in die Ruinen rein. Also die sind nicht daneben, sondern da sind halt so Stahlträger, die gehen da genau durch.
Mhm.
Und das finden einige, die jetzt dort waren, halt schon ziemlich unsachgemäß und werfen denen halt vor, dass es da mehr ums Touristengeld geht, statt um das weiter auszugraben.
Mhm.
Und das ist aber ein ganz anderer Kaninchenbau wieder. Also da geht es noch tiefer. Da hängen dann halt noch ganz andere Gruppierungen dran. Und da empfehle ich Bright Insight, Jimmy Corsetti. Der hat das ja ziemlich erforscht. Kann sogar sein, dass er jetzt nicht mehr einreisen darf, deswegen, weil er das rausgebracht hat. Also der hat sich sogar eingeschlichen dort als Tourist. Er hat schon die Befürchtung, dass er extra aus Amerika herfliegt und die weisen ihn ab am Flughafen. Aber er kam noch rein und ist dann wirklich mit Sonnenbrille und Hut, dass man ihn vor Ort nicht erkennt. Und da hat sich das dann, was er schon aus der Ferne vermutet hat sich das dann leider bestätigt, dass man dort scheinbar nicht die Absicht hat, das wirklich weiter auszugraben für die nächsten Jahrzehnte. Und Göbekli Tepe ist ja nicht die einzige Stelle. Es gibt ja auch noch Kanahan Tepe, heißt es, glaube ich. das scheint noch älter zu sein,
ja.
Ein paar tausend Jahre älter. Und da hat man halt, wer weiß, vielleicht erst 5% oder 10% des Ganzen ausgegraben.
Also auch wieder die Spitze des Eisbergs nur, ne? Also genau wie beim Gizeh-Plateau, da hat man vielleicht ein bisschen mehr, aber Göbekli Tepe ist auch einfach ein unglaublich spannendes Thema.
Das ist auch von der Zeitstellung her. Das ist also das Einzige, wo anerkannt ist, wirklich, dass es über 11.000 Jahre alt ist. Und das hat ja dann auch wieder die konventionelle Timeline durcheinander gebracht. Da hat man jetzt einfach die Definition von Jäger und Sammler umformuliert, dass sie das quasi am Wochenende so aus Spaß in ihrer Freizeit gebaut haben. Weil
so es ganz plötzlich, ne? Irgendwie
genau, ja.
Jahrtausende gesammelt und gejagt und dann macht man einfach mal so hochkomplexe Steinstrukturen aus dem Nichts, ja.
Genau, und Hauptsache, sie waren nicht sesshaft, weil das Jäger- und Sammler-Narrativ, das muss halt für diesen Zeitrahmen bestehen bleiben, sonst gerät wieder die ganze konventionelle Timeline durcheinander.
Und dagegen wird sich halt gewehrt, ne? Wird man wieder feststellen, auch sehr massiv. Schade eigentlich. Aber lass uns zu einem anderen kontroversen Thema kommen. Wir haben ja über eine mögliche globale Katastrophe, über große Fluten gesprochen. Da ist natürlich das Thema Atlantis nicht so weit weg. Das hat man ja auch lange so getan, als wäre das so ein platonischer Mythos, ne? So eine Geschichte, irgendwie eine Parabel. Aber gibt es aus Remote Viewing Sicht Hinweise, dass Atlantis tatsächlich existiert hat?
Ja, man muss halt immer aufpassen. Es ist halt schwierig, das ohne Implikation zu viewen. Also man muss erstmal implizieren, Atlantis hieß es wahrscheinlich eh nicht. Das Wort ist wahrscheinlich von Platon. Aber ob es halt eine Hochkultur damals gab, also auch wie Graham Hancock das eben erforscht. Und ja, die Spuren, die sehen wir ja halt eigentlich überall. Also gerade die Megalithbauwerke, die technisch so anspruchsvoll sind und weltweit verteilt. Teilweise auch mit gleichen Techniken wie diese Geopolymerstrukturen in Südamerika. Die gibt es ja auch ähnlich in Ägypten auf der kleinen Pyramide, Mykerinos-Pyramide. Die Abdeckplatten, die sehen auch so kissenförmig gegossen aus. Und die gibt es scheinbar auch in Japan und in der Türkei und in Griechenland. Ich glaube, sogar Italien gibt es so eine Mauer. Also das ist halt auch eine Frage der Wahrnehmung. Man muss es erstmal quasi mit den richtigen Augen sehen, dann fällt einem das überall auf. Das ist auch ein super Beispiel, diese Hartsteingefäße. Hast du wahrscheinlich schon von gehört, aus Ägypten, die sind so aus Granit oder noch härterem Gestein. Es gibt sogar eine aus Korunth, glaube ich, in einem Museum. Das ist ja eine Stufe unter Diamant quasi. Und die hat man ja vermessen oder jetzt so vor 2 Jahren angefangen zu vermessen. Und da kam eben raus, die sind so unglaublich präzise. Das kann eigentlich nur maschinell hergestellt worden sein. Und ja, da gab es halt eine dieser Vasen. Da hat man gesagt, okay, vielleicht ist es noch ein ganz komischer Zufall, dass die so perfekt ist. Was eigentlich nicht sein kann, aber das war dann halt auch teilweise die skeptische Reaktion. Und inzwischen haben die Dutzende davon vermessen. Und dann hat man halt gesagt, das sind halt moderne Fälschungen. Das kann gar nicht sein. Und die sind ja nur von Sammlern und nicht aus Museen. Wobei vergessen wird, dass Museen auch größtenteils von Sammlern und Antikenhändlern kaufen. Und jetzt haben die aber tatsächlich auch einige aus Museen bekommen. Es hat sehr lange gedauert, bis die das überhaupt mal rausgeben wollten. Jetzt nicht unbedingt als Vertuschung, sondern es ist halt gefährlich, diese Sachen irgendwie nach Amerika zu verschiffen und dann zu vermessen und zurückzuschicken irgendwohin. Weil, ja, könnte kaputt gehen natürlich, der Transportweg. Und ja, das hat man vermessen. Und die sind alle so unglaublich präzise. Und das ist ja eine richtige Schlammschlacht inzwischen um dieses Thema. Gab es dann so einen Skeptiker-Kanal, die haben das dann per Hand versucht nachzubauen. Allerdings auch mit Stahlwerkzeugen und nicht mit Kupfer oder was da so formuliert wird. Und auch auf einer Drehscheibe, was sie früher auch nicht gehabt haben sollen. Und das haben die auch vermessen, dieses handgemachte Gefäß. Und das ist viel, viel, viel unpräziser als diese alten Gefäße. Und dann hat man auch schon mal unter das Elektronenmikroskop geschaut. Oder ja, besser gesagt Scanner-Elektronenmikroskop. Da kann man nämlich gleich das Material ermitteln, was da drin ist. Und da haben die auch Spuren von Titan und Ähnlichem gefunden. Allerdings kein Kupfer. Also die postulierten Kupfermeißel, da müssten dann Spuren da drin sein. Aber eben auch so, eben sowas wie Titan, das ist sehr interessant. Also waren sehr seltsame Ergebnisse und die ähnelten auch dem, was man auch in Erdstellen gefunden hat.
Ja, auch wieder dieser Hightech-Gedanke vor sehr, sehr langer Zeit und dann wieder dieses etwas im technischen Niveau wieder etwas abstürzende.
Genau, ja. Und das hat halt keiner jahrhundertelang beachtet, weil fürs Auge sehen die Dinger aus wie simple Blumenvasen oder Haushaltsgefäße. Und dass die so besonders sind, das hat man halt jetzt erst durch die Messungen tatsächlich herausgefunden. Also manche haben es schon im Verdacht gehabt, ich glaube schon sogar Flinders Petrie damals, nur der hatte einfach nicht die technischen Mittel, um das so auszumessen. Ja, und jetzt ist klar, da stimmt was mit der Geschichtsschreibung nicht, mit der
Timeline. Ja, und wie du sagst, ein gutes Beispiel dafür, dass man auch das Auge braucht, um zu sehen, wie besonders das eigentlich ist, ne? Dass wir eben gar nicht das technisch heute so nachbilden können, was wir da aus der ganz tiefen Vergangenheit eben hier vorfinden.
Und es ist nicht nur die Präzision, sondern teilweise auch die Wanddicke und so von diesen Gefäßen. Da gibt es eins im Museum, das ist zerbrochen und da sieht man, die Wand, die ist kaum dicker als eine Kreditkarte. Aus Granit allerdings. Wie schafft man das mit diesen kristallinen Einschlüssen da drin, diesen Quarzeinschlüssen, die würden ja rausbrechen eigentlich. Wie schafft man das, das so zu schleifen? Ja. Das ist selbst heute noch ein Rätsel. Und ja, also die Gefäße haben wir noch nicht wirklich geviewt. Ich hatte mal einen Schüler drauf geschickt, aber da sind die Ergebnisse natürlich noch nicht so ganz präzise wie bei erfahreneren Viewern. Und da kam raus, die Person, die das hergestellt hat, die war eigentlich gelangweilt. Also das war scheinbar ein ganz normaler Job damals. Aha. Und der Viewer hat so eine Art Vibration, also ihm kam der Begriff Ultraschall, sowas hat er wahrgenommen. Und das gibt's auch als Theorie, dass diese Gefäße vielleicht mit einer Art Ultraschallwerkzeug hergestellt wurden. Das könnte schon Sinn ergeben.
Sehr, sehr spannend auf jeden Fall.
Aber da müssten noch weitere Sessions drauf, also es war noch nicht präzise genug.
Zurück zum Atlantis-Gedanken. Also du sagst ja, man muss da aufpassen beim Viewen, dass man eben nicht das Konzept von Atlantis viewt, ne? Sondern was tatsächlich physisch existiert haben könnte. Erzähl mal, habt ihr da Sessions zu gemacht oder gibt es Sessions, die dir vertrauenswürdig erscheinen, die man hier gut erwähnen kann?
Es gibt Hinweise darauf. Also wie gesagt, diese ganzen megalithischen Ruinen mit der anspruchsvollen Bauweise, die Hartsteingefäße, die kommen zeitlich wohl auch aus dem Bereich. Weil dazu muss man wissen noch, die sind nämlich prädynastisch. Das heißt, die hat man bei den ältesten Gräbern in Ägypten als Grabbeigabe gefunden. Und plötzlich so, also ich glaube 4. Dynastie oder so, fing man dann an, Töpfergefäße oder aus weichem Gestein Alabastergefäße herzustellen. Die sind zwar auch schön, aber man sieht schon mit dem Auge, dass sie unpräzise sind. Und das wird im Museum immer gleichzeitig mit diesen Hartsteingefäßen ausgestellt, als wenn es aus derselben Zeit wäre. Aber man vermutet halt, das sind eigentlich Erbstücke. Also man wusste, dass die besonders waren und hat die halt auch als Grabbeigaben und so mit beigetan. Und es gibt angeblich, oder es gab angeblich ein Grab, da war ein Skelett drin, das hat man auf 14.000 Jahre datiert. Und in diesem Grab waren auch schon diese Hartsteingefäße drin. Das ist heute allerdings vom Nil überflutet, weil die den Staudamm da gebaut haben. Also es gibt nur ein paar alte Fotos davon, leider. Das wäre ein interessanter Beweis noch dafür.
Also ein möglicher Zweig dieser Theorie der Hightech-Seefahrer quasi, die dann von einem untergegangenen Kontinent oder Land eben stammen könnten und die quasi überall auf der Welt so ihre Flöcke quasi dann eingesetzt haben, die vielleicht bei Jägern und Sammlern untergekommen sind, denen viel Wissen vermittelt haben und dann vielleicht in Zusammenarbeit irgendwelche doch sehr Hightech anmutenden Gebäude, astronomischen Messungsstationen und so weiter eben geschaffen haben. Ne? Das wäre so die dahinterliegende Theorie. Aber gibt es irgendwas zur Location, also wo dieses verschollene Land gelegen haben könnte?
Also es war wahrscheinlich eine Art Weltreich. Das hatte verschiedene Locations. Wir haben mal formuliert, wobei das natürlich wieder Implikation ist, das darf man da nicht zu streng sehen, kulturelles Zentrum von Atlantis zur Blütezeit. Und dann ist man so tatsächlich im Atlantik gelandet, in der Nähe der Kanaren, bisschen tiefer. wo heute ein Unterseeplateau ist. Und dann gibt es halt noch, also je nachdem, wie man es formuliert, kulturelles Zentrum heißt ja nicht Hauptstadt. Mhm. Oder Hauptstadt kann sich natürlich auch verändern. Und dann gibt es noch diese Richard-Struktur, heißt auch Auge der Sahara. Das ist eine große runde Struktur in Mauretanien. Mhm. Und sieht wirklich sehr schräg aus, also anders als alle anderen geologischen Merkmale auf der Erde. Und da vermuten manche eben auch, das könnte auch die Hauptstadt von Atlantis gewesen sein, weil es hat drei, es sieht aus wie die Fundamente von drei konzentrischen Ringen. Mhm. Es gibt Spuren, als wäre da mal ganz viel Wasser durchgelaufen. Also als hätte das einen Hafen gehabt, der auch mit dem Meer verbunden war. Und das sowieso auch so Richtung Algerien, dass tatsächlich ein großer Arm des Mittelmeeres da durchgeflossen ist. Mhm. Und dass Atlantis zwar nicht mitten im Ozean war, die Hauptstadt, sondern dass es ja aber von Wasser teilweise umgeben war und eine Hafenausfahrt direkt zum Meer hatte. Mhm. Das ist aber noch ein paar hundert Kilometer. Und das passt halt sehr gut auf Platos Beschreibungen, bis auf die Größenangaben. Also ich glaube, wenn man es bei Plato umrechnet, sind so 3 Kilometer Durchmesser. Das wäre aber ein bisschen klein für so eine gewaltige Stadt. Und es kann aber sein, dass die Überlieferung einfach verloren gegangen ist. Das ist, weil wenn man dieses Auge der Sahara anschaut, das ist ungefähr 10-mal so groß. Das hat so ungefähr 30 Kilometer Durchmesser. Und das wird schon eher auf eine Metropole passen. Mhm. Auf eine sehr, also so in der Größe von New York oder Los Angeles oder ähnliches. Ja, und man hat tatsächlich eben diese Spuren, dass da riesige Wassermengen mal durchgespült sind. Genau an der Südseite dieser Struktur, wo halt angeblich auch der Hafen lag oder die Hafeneinfahrt nach den Überlieferungen. Also das ist ein Kandidat, haben wir aber noch nicht geviewt, ob dort mal was Künstliches gestanden hat.
Mhm. Gibt es Hinweise, die über den Bericht von Plato hinausgehen, was so die Kultur ausgemacht hat, was vielleicht auch Technologie dort gewesen sein könnte?
Also ganz wenig. Wie gesagt, da mal wieder das mit der Implikation. Hm. Ich würde mich eher darauf verlassen, die Sachen halt zusammenzusuchen, statt jetzt Atlantis zu implizieren. Mhm. Und da gibt es, wie gesagt, Spuren, wenn man weiß, wonach man schauen muss. Stehen auch teilweise im Museum. Aber dieses Atlantis an sich. Mich hat mal ein Remote-Viewing-Schüler beim Monitor-Training hat er mich mal auf die Katastrophe von Atlantis geschickt. Mm. Und das war erstmal mein emotionaler Eindruck dazu war, die machen da Unfug. Mhm. Also irgendwas ist da gewaltig schiefgelaufen. Und es war wie ein riesiger Wirbel oder Trichter, der plötzlich aufging und alles eingesaugt hat. Mhm. So ähnlich wie ein schwarzes Loch. Und da musste ich dann später an gewisse Channelings denken. Ich glaube von Melchizedek oder so, wie der heißt. Der hat berichtet, dass Atlantis eben untergegangen, also bei einem schiefgegangenen Experiment untergegangen sei. Weil man im Prinzip schon diese Verbindung zur Erde verloren hat. Also diese Herzintuition und nur noch mit völlig überzüchtetem Verstand rangegangen ist. Mhm. Und da ist dieses Experiment schiefgegangen und dadurch wurden halt Risse in niedere Dimensionen geöffnet. Mhm. Und dass halt quasi diese ganze Atlantis-Geschichte dann oder die ganze Menschheit in niedere Dimensionen abgestürzt ist. Und das könnte auch dieser Bewusstseinsabsturz sein, der eben in den Ägypten-Sessions auch wahrgenommen wurde. Mhm. Das ist halt alles auch aus dieser Zeit. Also das ist 10.000 bis 12.000 Jahre. Mhm. Und wenn man nach Plato geht, der schrieb ja, vor 9000 Jahren ist Atlantis untergegangen. Das muss man natürlich noch hinzurechnen. Plato war so 500 vor Christus. Ja. 1500 noch draufrechnen, dann sind wir wieder bei 11.500 Jahren ungefähr.
Das ist so ungefähr der Zeitraum, ne? Wo irgendwas sehr, sehr Einschneidendes eigentlich passiert sein muss. Ne?
Ja, es gibt ja auch es gibt ja die Flutmythen in verschiedenen Kulturen, also hunderte Kulturen, das ist ja nicht nur in der Bibel. Mhm. Es gibt auch so Erzählungen über Feuerstürme am Himmel. Und es gibt eine Erdschicht, also tatsächlich auch in Deutschland, nicht überall auf der Welt, aber in der Nordhalbkugel, in einem großen Bereich. Da gibt es eine Erdschicht, die sieht völlig verkohlt aus. Und von der Tiefe her ist es genau diese jüngere Dryaszeit, wo diese Katastrophe halt gewesen sein soll. Also irgendwas ist da auf jeden Fall passiert.
Ja, die Hopi-Prophezeiungen auch, ne, wo immer wieder die Welt quasi vernichtet wurde durch irgendwelche gewaltigen Katastrophen. Also das ist wirklich in fast allen alten Kulturen kommt dieses Motiv doch immer wieder vor. Ne?
Ich denke, man kann es auch nicht vereinfachen. Also wie gesagt, Atlantis, da denken immer alle an die eine Insel mit der einen Stadt. Ich denke halt, es war eine Art Weltreich oder zumindest was ganz Großes. Und dann gab es sicherlich noch andere Hochkulturen. Man hört ja immer so Begriffe Lemuria, Mu und ähnliches, die aber dann hauptsächlich eher aus geistigen Quellen stammen. Und dann gibt es halt noch Geschichten, dass auf dem Mars eine Zivilisation war. Also da gibt es tatsächlich auch viele RV-Sessions drauf. Das war wohl so. Und die ist auch bei einer Katastrophe untergegangen. Und einige von denen sind vielleicht zur Erde geflüchtet. Daher kommen vielleicht die Legenden mit den Riesen, weil die waren über 3 Meter groß. Hatten dann sicherlich hier Probleme zu laufen in unserer Schwerkraft. Und dass die tatsächlich dann auch Probleme mit den Atlantern hatten, weil die eigentlich von der Mentalität her genau das Gegenteil waren. Die waren sehr männlich, die waren sehr kriegerisch. Und die Atlanter waren dann mehr so weiblich intuitiv, bevor sie dann letztlich quasi im Verstand überzüchtet haben, sage ich mal. Ob das jetzt durch die Marsianer kam oder so.
Also super viel Interessantes jetzt, worauf man auch mal nochmal gesondert eingehen könnte. Aber was mir einfällt, ist, dass unweit dieses Marsgesichts, ne, was ja auch so eine Legende ist, dann aus, ich habe 80er in der Hoagland oder so, hat dieses Marsgesicht ja irgendwie beschrieben oder ein Foto davon gemacht. Und da gab es ja auch eine Struktur, die wahnsinnig künstlich aussah, ne? Die jetzt auch wieder vor ein paar Monaten, glaube ich, entdeckt wurde.
Ja, also es gibt, das sieht fast aus wie ein Fundament von einer Ruine. Also rechteckig tatsächlich. Das ist, glaube ich, aber nicht dort. Dort gibt es halt noch die sogenannte D&M-Pyramide. Das ist halt eine Struktur, die sieht aus wie eine extrem verwitterte fünfseitige Pyramide. Das ist in der Nähe von dem sogenannten Gesicht. Ich weiß nicht, ob es ein Gesicht war. Also die Viewer haben es nie als Gesicht erkannt. Die haben aber erkannt, da hat man halt irgendwas gemacht früher. Das war wie so ein Plateau, wo Leute drauf waren. Und diese D&M-Pyramide, die sieht heute aus wie ein Sandberg. Aber wenn man Sessions drauf macht, selbst heute noch, wenn man sie durchleuchtet, tauchen künstliche Gänge auf. Das haben wir sogar doppelt gecheckt, weil es hätte ja auch ein alter Vulkan sein können mit Lavaröhren. Aber ja, es waren eindeutig bearbeitete Gänge da drin. Und View hat sogar noch Metallstrukturen und sowas wahrgenommen. Und dann gab es, also McMonigle hat das ja auch schon untersucht. Der hat ja diese Mars-Katastrophe beschrieben, schon in den 80ern. Und dann gab es ein Team aus Deutschland, das hat so um 2000 herum, da ist leider sehr wenig drüber veröffentlicht, aber die haben, ich glaube, 12 Sessions auf diese Pyramide gemacht, wie die früher mal war. Und haben dann auch eine detaillierte Fazitskizze gemacht. Also muss eine riesige Pyramide gewesen sein. Und es hatte teilweise auch mit Schutzaspekten zu tun, weil diese Katastrophe schon im Gange war und ja wie ein Luftschutzbunker, aber halt eher vor den Klimaverhältnissen draußen. Also das müssen gewaltige Stürme gewesen sein und ähnliches. Und irgendwann hat der Mars dann nach und nach seine Atmosphäre verloren.
Ach, du meinst, dass quasi die gleiche Katastrophe, die hier eine Hochzivilisation eventuell zum Einsturz gebracht haben könnte, auch dann zeitlich auf dem Mars dann gewütet hat?
Und das wissen wir noch nicht. Also ob das jetzt, also Mars, das kann auch noch viel länger her gewesen sein. Es gibt ja auch so Geschichten von den Orionkriegen vor ein paar Millionen Jahren, dass quasi ein Großteil der Galaxie oder in unserem Bereich der Galaxie ein großer Krieg war, der sich auch in unserem Sonnensystem mit zugetragen hat. Aber das, also alles auf eine Timeline kriegen, also was, wo und wie war, das ist halt eine Riesenaufgabe. Das ist sehr schwierig. Deshalb haben wir uns jetzt erstmal nur auf diese jüngere Dryaszeit konzentriert, weil halt dort die meisten erhaltenen Artefakte eben noch herstammen oder Ruinen.
Im Zusammenhang mit Atlantis, was hältst du von Matthias Di Stefano und seinen Berichten? Also, dass er, er erinnert sich ja an seine vergangenen Leben sehr, sehr detailliert und beschreibt da auch ein Leben, was er da in diesem untergegangenen Kontinent geführt hat. Singt ja auch die Lieder tatsächlich in dieser Sprache und weiß darüber sehr viel Detailliertes zu berichten. Das, ich finde es zumindest interessant, aber wie schätzt du das Ganze ein?
Also von dem, was ich bisher gesehen habe von ihm, fand ich sehr konsistent mit unseren Daten. Mhm. Müsste ich mir aber allerdings nochmal anschauen. Ich glaube, da gibt es inzwischen neue Staffeln auch. Mhm. Er hat ja auch berichtet, dass die Sphinx zum Beispiel mal einen Löwenkopf hatte oder eine Löwin halt war. Mhm. Dieser Pharaonenkopf, der wurde wohl später dran gemacht, weil der ist auch viel weniger verwittert als der restliche Körper und der ist auch viel zu klein. Mhm. Wenn man daneben steht und so drauf schaut, sieht schon witzig aus vor Ort. Mhm. Und ja, ich denke, also ich habe da zumindest jetzt nichts bei ihm in Erinnerung, was irgendeiner Session von uns widersprechen würde.
Mm. Das ist schon sehr berührend, also diese Sprache, die er dann da singt und sowas, das zu hören so auch tatsächlich und die Geschichten, die er so erzählt davon. Das ist schon auf jeden Fall interessant, sage ich mal. Aber zu dem Löwen, zu der Sphinx als Löwen ist ja auch interessant. Die Pfoten sind ja eh die von dem Löwen. Und wenn wir diesen alternativen Erbauungszeitraum zugrunde legen, dann ist ja auch die Sphinx genau zum Sternbild des Löwen ausgerichtet. Ne? Also es würde auch astronomisch von der Timeline total Sinn machen eigentlich. Ne?
Genau, ja. Also es ist eigentlich auch wie ein Sternenkalender, kann man fast sagen. Da vermuten manche, dass die so gebaut wurde, dass es sozusagen den nächsten Katastrophenzyklus anzeigt. Jetzt ist aber das Problem, man weiß halt noch nicht genau, wann die letzte war, die damit gemeint war. Das kann vor 12.000 Jahren gewesen sein, das kann vor 24.000 Jahren gewesen sein. Mhm. Und das heißt, der nächste Zyklus, falls es so einen gibt, der regelmäßig wiederkehrt, der könnte jetzt quasi um die Ecke sein oder er könnte noch 10.000 Jahre entfernt sein oder so. Das lässt sich halt schwer sagen. Mhm. Also wir haben im Zukunftsprojekt, haben wir als Sessions bis auf das Jahr 2100 gehabt. Mhm. Da war hier auf jeden Fall noch Zivilisation.
Das ist gut zu wissen. Ja, ich werde auch immer so ein bisschen, also ich finde natürlich auch diese Hopi-Prophezeiungen wahnsinnig interessant. Ne? Natürlich muss man aufpassen, dass man danach nicht in so ein Loch fällt und denkt, ah ja, okay, die nächste Vernichtung steht eigentlich nur bevor. Das ist auch wieder so ein bisschen gefährlich fast, ne, dass man so sein Leben darauf total ausrichtet, dass man im Prinzip davon ausgeht, dass in den nächsten Jahren hier alles vor die Hunde geht. Da bin ich doch eher für eine positive Ausrichtung. Und ja, das Zukunftsprojekt, so die letzten Eindrücke, die ihr da hattet, die waren ja auch durchaus eher positiv geprägt. Ne?
Ja, also wir sind jetzt natürlich in einer starken Zeit der Veränderung, Paradigmenwechsel, viel Schattenarbeit, vieles kommt nach oben, was teilweise jahrhundertelang unsichtbar war. Das ist nicht nur im Außen, in der Politik, Gesellschaft, Korruption, sondern das ist auch in unserem Inneren. Also auch die eigenen Muster werden nach oben gezwungen. Natürlich von diesem Leben, aber wahrscheinlich irgendwann sogar von verschiedenen Inkarnationen auch. Also wenn man an dieses Modell glaubt. Und ja, dass es einfach eine Möglichkeit ist, sich zu reparieren sozusagen und auch quasi um eine höhere Stufe auch zu erreichen. Das ist jetzt so diese kollektive Möglichkeit. Und wir sehen halt, wie alte Strukturen sich jetzt einfach auflösen. Also wo auch verbissen dran festgehalten wird, aber es löst sich immer mehr auf, es wird immer mehr offenbart. Finde ich auch witzig. Manche sehen ja auch die Apokalypse in unserer Zeit, jetzt biblisch gesehen, aber das heißt ja übersetzt, glaube ich, auch nur Offenbarung, nicht Weltuntergang. Also die Dinge offenbaren sich. Und für diejenigen, die halt an dem Alten festhalten, da ist es vielleicht ein Weltuntergang. Also deren Welt geht unter, aber nicht die Welt geht unter.
Ja, das ist interessant, wie du das beschreibst, weil gefühlt erlebe ich das ganz genauso als eine Zeit, in der wahnsinnig viel Transformation, aber auch Chancen auf inneres Wachstum irgendwie stattfinden. Ne? Also die letzten 3-4 Jahre sind bei mir durch so starke Veränderungen auch geprägt, ne, zu dem, wie ich vorher gedacht habe und wie ich die Welt gesehen habe. Und da gehört natürlich auch dieses Zulassen davon, dass unsere Vergangenheit eventuell wesentlich spannender und aufregender noch ist, als wir uns das hätten in unseren kühnsten Träumen vorstellen können oder zumindest den Gedanken zulassen, dass es so gewesen sein könnte. Das gehört natürlich auch dazu, ne?
Es hat sogar mal Robert Monroe, der außerkörperlich Reisende, hat das ja in einem Buch auch angedeutet, ohne jetzt ins Detail zu gehen, aber wenn man da so quer liest, da gibt es so die Äußerung auch, wir wissen nur einen ganz kleinen Teil unserer Geschichte quasi und wie viel Spaß man eigentlich im irdischen Lebenssystem haben kann. Also, dass es mindestens 200.000 Jahre an Hochkultur und allem gab, dass man da eigentlich überall inkarnieren kann und seine Erfahrungen machen kann. So ungefähr war diese Anmerkung da drin. Und das Buch ist halt aus den frühen 90ern. Oder war es sogar das aus den 80ern? Er hat ja drei Stück geschrieben. Ja, also es war eigentlich auch schon so ein Hinweis, was er da teilweise auch für andere Inkarnationen von sich beschreibt. Da waren ja auch Szenarien bei, die wir historisch gar nicht kennen, die wohl schon sehr lange her sind. Also diese Hinweise, die gibt es aus allen geistigen und auch eigentlich auch aus allen tangiblen Richtungen. Wie gesagt, die Artefakte und die Ruinen. Ja, man muss sich halt nur mit den richtigen Augen betrachten und auf die Idee kommen, okay, machen wir mal Präzisionsmessungen oder schauen wir mal, was da so für Mikrospuren in dem Gestein sind, was auf die Werkzeuge halt hindeutet. Da gibt's halt große Überraschungen teilweise.
Ja, total. Und auch, wo du die Paradigmenwechsel ansprichst und da, dass wir über die Vergangenheit auch wagen dürfen, anders zu denken, als das bisher beschrieben wurde, das ist ja in der Physik nicht nicht anders, ne? Also dass das Bewusstsein, ich habe es hier Life is Mental auf meinem Shirt, ne? Also dass im Prinzip alles mental ist und dass wir in irgendeiner Weise dieses Bewusstsein hier quasi aufnehmen und hier ausleben, aber dass im Prinzip nicht die Materie fundamental ist und darauf dann irgendwie Bewusstsein entsteht, sondern das Bewusstsein, das fundamentale Prinzip ist, ne, nachdem alles funktioniert. Und das ist ja auch in der Quantentheorie sowieso schon länger in der Diskussion. Aber ich habe auch das Gefühl, also ich verfolge auch so ein bisschen die moderne Entwicklung in der Physik. Und da ist es ja im Prinzip auch so, dass da ein großer Paradigmenwechsel eigentlich im Denken ja kurz bevorsteht, würde ich sagen, oder?
Es gibt diesen fiesen Spruch, die Wissenschaft entwickelt sich mit jeder Beerdigung weiter. Weil halt diejenigen, die das alte Paradigma hochhalten, erstmal wegsterben müssen, dass neue Paradigmen Platz bekommen. Es kommt dann halt über die Studenten und so. Was aber eigentlich schade ist, weil ich denke, man sollte nicht einfach irgendwie in der Jugend was lernen und dann dieses Paradigma das ganze Leben lang verteidigen, sondern man sollte eigentlich immer bereit sein, sein Weltbild völlig neu zu überdenken und auch die Information neu zu überdenken.
Nee, absolut. Also ich kann an so einem leichten, skeptischen Gedanken kann ich mich auch nicht ganz verschließen. Ne? Und die Aufklärung hat mit Sicherheit ganz viel Gutes, aber ich denke, wir haben auch ganz viel einfach mit das Kind mit dem Badewasser ausgeschüttet, an ganz vielen tollen Dingen, von denen wir alle profitieren könnten. Und sind einfach ein Stück weit zu viel in so einen reinen Materialismus, ne, der keine spirituelle Dimension mehr zulässt, gegangen. Und ich habe das Gefühl, dass das wieder so ein bisschen so eine Gegenbewegung bekommt und sich beide Kräfte irgendwo wieder ausgleichen können.
Ja, also man musste erstmal lernen, in der Aufklärung mit Logik und wissenschaftlicher Methodik zu arbeiten, was ja sehr gut ist.
Absolut wichtig, ja.
Mittelalter. Ja,
ja. Ja.
Und jetzt pendelt sich das aber wieder so ein. Ich meine, Spiritualität ist ja nicht Religion. Es wird ja gern mal über einen Kamm geschert, aber Spiritualität für mich bedeutet auch Selbsterfahrung und mit den eigenen Möglichkeiten auch vor allem bewusstseinsmäßig die Dinge erleben und nicht nur irgendwas dogmatisch glauben, was in irgendeiner Schrift steht halt. Und ja, also Selbsterfahrung ist der, wie habe ich es mal gesagt, Selbsterfahrung der kleine, aber feine Unterschied zwischen Wissen und Weisheit.
Ja, ich finde auch Doppelblindstudien und so weiter total interessant. Ne? Ich verwende das ja auch sehr stark in dem, was ich sonst so mache im Leben. Aber eben die Selbsterfahrung wirklich als Tool, als Wissensaneignungstool zuzulassen. Und da gehört ja auch Remote Viewing eben mit dazu, ne? Dass man selbst eine Erfahrung macht, die einen irgendwo weiterbringt, ne? Die einen die Welt anders erfahren lässt. Ganz wichtig, das zuzulassen. Ne?
Ich nenne das ja immer informatorische Selbstermächtigung. Also, dass man wirklich selbst die Quelle der Information wird und nicht auf Drittquellen mehr angewiesen ist. Also wenn es wirklich drauf ankommt. Weil irgendwann Man könnte jetzt natürlich sagen, okay, ich will jetzt jedes Thema, jede Verschwörung, jeden Hintergrund im Weltgeschehen wissen. Hm. Nur da kann man sich wirklich ranhalten. Ja. Leute, die das länger machen, die kommen halt irgendwann darauf, ja, ist zwar manchmal interessant, aber am wichtigsten ist vor allem, das für die eigene Weiterentwicklung zu nutzen. Mhm. Also wo liegen unbekannte Potenziale? Wo habe ich Talente, von denen ich noch nichts weiß? Was stehen mir alles für Möglichkeiten offen? Weil dieser Wachverstand, der ist halt sehr begrenzt. Wir haben halt immer eine Art Tunnelblick und wir wissen halt oft gar nicht, was links und rechts neben uns für Möglichkeiten und Potenziale bestehen, die wir auch nutzen können. Und dafür ist das halt auch ein sehr wertvolles Werkzeug.
Ja, absolut. Also sich wirklich trauen, auch selber zum Experten zu werden und nicht sein Wohl und Wehe an Institutionen abzugeben. Ne? Ich sehe es auch im medizinischen Bereich. Also nicht warten, bis irgendwas kaputt geht und dann den Rest deines Lebens Pillen nehmen, sondern wirklich versuchen, ein gesundes Leben zu führen, präventiv zu arbeiten, ne? Sich selbst Wissen aus allen möglichen Bereichen anzueignen und Dinge einfach auch auszuprobieren. Das ist, glaube ich, ein besserer Weg, als immer nur darauf zu vertrauen, dass irgendeine Institution für einen sorgen wird, sondern so ein bisschen wieder in die Eigenverantwortung kommen. Ne?
Und es auch ganzheitlicher sehen. Mhm. Also wenn man Krankheiten isoliert betrachtet, gut, da kann man zwar die Symptome irgendwie unterdrücken.
Was manchmal sein muss, auch wieder hier. Ne? Also manchmal muss man Antibiotika nehmen, manchmal muss man antiseptisch irgendwie arbeiten, manchmal muss man auch irgendwie einen Knochen gerichtet kriegen, alles wunderbar.
Absolut, ist ja, ich meine, es ist Mechanik und ist super, dass es Penicillin gibt und sowas. Weil vorher sind die Leute an Wundbrand gestorben. Mhm. Aber es wird halt oft immer nur, es gibt so eine gewisse Fachidiotie. Jeder schaut nur auf seinen Bereich. Und deshalb denke ich auch, gerade auch im Grenzwissen, muss man interdisziplinär arbeiten. Mhm. Also nicht nur Remote-Viewing ist das Beste oder Tarot ist das Beste oder Channeling, sondern tatsächlich auch sagen, okay, jede Technik hat seine Stärken. Wir schauen mal, wie wir diese Stärken kombinieren können und das quasi in einem Projekt verarbeiten können. Oder auch jetzt mit diesen Pyramidenscans. Da könnte man mit Remote-Viewing nachschauen, okay, wie nehmen die Viewer das wahr? Ich glaube, eine Gruppe aus der Schweiz hat es jetzt sogar gemacht. Müsste ich aber nochmal schauen, da wurde mir kürzlich was geschickt. Ich glaube, die haben auch säulenartige Strukturen. Aber was das jetzt genau war, müsste ich nochmal nachlesen. Am liebsten macht man das ja immer so, dass mehrere Gruppen gleichzeitig an so einem Projekt arbeiten. Weil einzelne Sessions, die können halt immer auch irgendwo in Fantasie abdriften. Deshalb immer zusammenarbeiten. Und dass man vielleicht in Zukunft auch Techniken wie Remote Viewing benutzen könnte, wie sagt man, komplementär zu, ich sag mal, diesen wissenschaftlichen Messtechniken, um zu schauen, okay, was haben jetzt die Sensoren, was haben die Remote Viewer, was hat jetzt vielleicht noch eine andere sensorische Technik, dass man einfach gegenseitige Bestätigung quasi darin sucht.
Ja, ein ganz interessantes Anwendungsfeld für das, was du gerade beschreibst, wäre natürlich zu schauen, wo auf dem Mars ein interessanter Bereich ist, eben die künstlichen Strukturen gibt und da vielleicht die erste bemannte Mars-Mission da in die Nähe setzt als Hinweis. Das wäre natürlich super spannend.
Da gibt es schon ein paar Stellen, wo man es machen könnte. Also Cydonia sowieso, gerade diese D&M-Pyramide, aber McMonagall hatte auch einige andere Locations, wo was ist. Und die hat er ja auch nicht selbst erarbeitet, sondern er hat einfach Koordinaten von einem NASA-Mann bekommen. Aber das war halt doppelblind. Also selbst der Monitor wusste nicht, was das für Koordinaten sind. Wird man ja ausgehen, das ist irgendwo auf der Erde, nur plötzlich war es auf dem Mars. Und der hat einige Locations, wo man schon nachschauen kann. Und ja, natürlich könnte man sowas auch immer weiter ausarbeiten. Also sagen wir mal, irgendeine Institution wie SpaceX oder so, die wären jetzt offen für sowas als komplementäre Methode. Dass man zum Beispiel sagt, okay, wo sollen wir jetzt landen? Wo ist es am vielversprechendsten? Und da könnte man mit Remote Viewing natürlich schauen, okay, da lässt sich was ausgraben. Da ist was unterm Sand oder so. Ich denke, das wäre auch, ja, da wird sich die Frage nach, sind wir allein im Universum, glaube ich, erledigen. Also ich denke sowieso, dass man vorher schon primitives Leben findet. Irgendwelche Bakterien oder Mikroben wird man wahrscheinlich vorher schon finden. Aber spätestens, wenn man irgendwelche Ruinen im Sonnensystem ausgräbt, da hat sich die Frage eigentlich mit den Außerirdischen erledigt.
Ja.
Auch wenn es vielleicht sogar Ruinen von uns waren oder einer Hochkultur vorher. Aber es ist ja egal, wer die gebaut hat. Letztlich, also Remote Viewing deutet darauf hin, dass das Universum komplett belebt ist. Mhm. Also es wimmelt davon Leben. Und ja, es wäre schon so der beste Beweis, auf dem Mars was auszugraben.
Mhm. Und würde auch wieder für einen unfassbaren Paradigmenwechsel sorgen, ja. Also einen weiteren. Und das Thema ist auch super spannend, aber das haben wir auch schon mal in der ersten Sendung so ein bisschen angeschnitten, dass immer wieder astronomische Targets beschrieben wurden und dann hat man da irgendwie Jahre später was vorbeifliegen lassen und dann wurde das auf, also Ringe und so weiter, ne, die man, wo man vorher nicht wusste, dass der Planet Ringe hat, die wurden genau, dann beschrieben und so weiter, ne? Und da gibt es auch ganz spannende Targets, was Monde hier in unserem Sonnensystem angeht und so weiter, aber das ist ein eigenes Thema, das würde ein bisschen zu weit führen, aber auch da super spannende Erkenntnisse aus dem Remote Viewing. Vielleicht, Stefan, um das so ein bisschen zusammenzuführen, du bist ja kein Fan davon, jetzt mal eine Session darauf zu machen und dann darüber viel zu erzählen. Ne? Du hast ja da schon, oder ihr habt da eine hohe Sorgfaltspflicht irgendwie. Vielleicht kannst du mal kurz erläutern für die Leute, dass es eben nicht mal eben so reingucken und dann ganz viel darüber erzählen können, sondern wie viel Arbeit tatsächlich darin steckt, wenn du detailliert über was berichten kannst.
Also monatelang tatsächlich. Also man kann natürlich eine einzelne Session machen. Allerdings so, gerade so ein komplexes Thema wie Gizeh-Plateau oder allein die große Pyramide, das ist schon so komplex. Da sagt man jetzt auch nicht, ja, viewe die Pyramide und sagt mir alles darüber, sondern man muss sich wirklich Stück für Stück vorarbeiten. Am besten Kammer für Kammer, welche Funktion hatte das und so weiter. Und dann hat man halt ein Riesenpuzzle, was man zusammensetzen muss. Also das schreckt, glaube ich, auch viele, die einfach diesen Unterhaltungswert bei Remote Viewing suchen. Das schreckt viele ab, weil sie auf einmal doch merken, wie viel Arbeit das ist. Also dass es wirklich auch eine Vollzeitbeschäftigung wäre. Ja, und Leute wie ich, die müssen halt auch ihren Lebensunterhalt damit verdienen. Und deshalb haben wir inzwischen momentan, würde ich sagen, 95% Rechercheaufträge und Ausbildungen. Also die Forschungstargets, die sind in den letzten Jahren doch ziemlich selten geworden.
Ja, werden halt auch dann leider nicht bezahlt. Natürlich sind nur reine Interessensdinge, ne? Und also wir beide sind ja wahnsinnig neugierig, was da eben bei diesen sogenannten Mystery-Targets eben dann dabei rauskommt und was für neue Hinweise das Ganze liefert, ne?
Ja, das ist auch schade, dass es nicht bezahlt wird. Aber momentan ist ja eh jeder irgendwie knapp bei der Wirtschaftslage. Aber ich würde jetzt nicht Nein sagen, wenn irgendjemand sagt, okay, wir haben jetzt vor, auf dem Mars zu landen, wo sind denn vielversprechende Stellen für das und das? Das müssen ja nicht nur Ruinen sein, das kann auch einfach sein, Bodenschätze und so weiter.
Ja.
Das kann man ja im Prinzip alles damit ermitteln.
Ja, es gibt ganz viele Anwendungsgebiete, auch noch spannende Sessions und spannende Projekte, die ihr hattet, die wir noch nicht besprochen haben. Das würde ich aber an dieser Stelle gerne, weil wir schon weit über eine Stunde sind, auf einen neuen Termin, wenn du Lust und Zeit mal wieder hast, gerne vertagen. An dieser Stelle ganz, ganz vielen Dank für die spannenden Hinweise von den Rätseln der Vergangenheit an dieser Stelle. Und gib doch den Leuten kurz noch einen Hinweis, wo man mehr von dir und deiner Arbeit finden kann.
Ja, also das geht über meinen Blog, beziehungsweise ist auch meine Dienstleistungsseite signallinie.info. Also Signal und Linie bezieht sich auf das Ideogramm im Remote Viewing Protokoll. Da findet man halt die verschiedenen Projekte, die wir veröffentlicht haben. Findet man auch Videos und Podcasts, wo ich schon überall dabei war, auch Infomaterial über die Technik des Remote Viewings an sich und eben auch, wie man bei mir die Seminare machen kann oder Recherche-Dienstleistungen beantragen kann. Ja, ist alles dort zu finden.
Auch hier nochmal gerne die persönliche Empfehlung. Also diese Schnupper-Session, die wir damals hatten, war für mich einfach nochmal auch diese Selbsterfahrung zu machen. Also ich habe davor schon gedacht, das scheint zu funktionieren, da kommen wirklich verlässliche Daten raus, aber dann am eigenen Leib zu sehen, okay, nur mit einem Stift und einem Blatt Papier und einer Nummer bewaffnet, kann ich ein Ziel sehr genau beschreiben und was da vor sich geht. Das war nochmal so ein kleiner Gamechanger auch. Ja.
Also ich muss inzwischen schon standardmäßig immer ein paar Schnupper-Targets mitnehmen, selbst wenn ich privat irgendwo bin, weil ich habe festgestellt, die Leute wollen dann sofort eine eigene Session mal machen. Und ja, deshalb habe ich immer mal so 2-3 Umschläge dabei.
Das glaube ich.
Also das Interesse, das ist da halt schon riesig.
Ja, an dieser Stelle, wenn ihr neugierig geworden seid, informiert euch bei Stefan gerne weiter. Und dann möchte ich dich jetzt auch diesen Freitag übergeben, Stefan, und einem hoffentlich schönen Wochenende. Und dir nochmal viel Dank, dass du heute mit dabei warst.
Ja, ebenfalls schönes Wochenende. Und ja, man sieht sich, wenn die Zeit es zulässt.
Jawohl, das hoffe ich. Bis dann.
Alles klar.
Mach's gut.
Schönen Tag noch. Tschüss.
Tschüss. Hallo, ich hoffe, diese Episode hat dir genauso viel Freude gemacht wie mir. Und ich würde mich super freuen, wenn du meinen Podcast abonnierst oder mir eine tolle Bewertung dalässt oder am besten beides. Bis zum nächsten Mal.